Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nier, eine Frau, die, das muss ich leider immer wieder feststellen, im Journalismus fehlt. Aber das ist die gute Nachricht dafür, der Demokratie den Rücken stärkt, als Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und dort eben zuständig ist für Projekte zur Stärkung von Demokratie. Frau Nier, willkommen im Studio.
Ja, danke für diese nette Begrüßung.
Wir schauen auf diesen Tag, wünschen Ihnen einen guten Tag, wenn Sie gerade live dabei sind im Radio. Vor allem hoffe ich, dass Sie jetzt gerade ein bisschen Mittagspause machen können. Das ist bei uns vollkommen okay, einfach Pause machen, nichts tun. Anders, schöne Geschichte, von der ich gelesen habe, anders als in einem Café in Japan, das hat sich spezialisiert auf Gäste, die alles immer schön aufschieben. Ne? Das berühmte Prokrastinieren, das ist so ein Wort, da möchte ich mich eigentlich immer gleich wieder hinlegen, wenn ich das gesprochen habe. Und da kann man in diesem Café bestellen, dass man vom Besitzer regelmäßig daran erinnert wird, weiterzuarbeiten. Ich glaube, man muss auch manchmal zwischendurch Zwischenergebnisse vorlegen. Frau Nier, wäre das was für Sie?
Mit Gegenständen, die eingesetzt werden, um einen zu peinigen, wenn man es nicht schafft.
Ja, ich glaube, es gibt da verschiedene Stufen, die man buchen kann. Also ich weiß nicht, ob es bis hin zur körperlichen Ertüchtigung und Züchtigung geht, weiß ich nicht. Aber ja, brauchen Sie das oder kommen Sie ganz gut selber durch die To-Dos?
Also so ein bisschen Nudging nennt man das ja neudeutsch, schadet manchmal nicht. Also ich kenne das so aus dem Sportclub, dass da irgendwie auch manchmal so Motivationssprüche dann man auf den Kopfhörer kriegt irgendwie und so, willst du nicht doch noch irgendwie schneller oder diese Extrameile noch schaffen oder so. Ich glaube, dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz gut erforscht.
Tja, also wir machen hier unseren Job auf jeden Fall bis 13 Uhr, sind dann auf jeden Fall auch fertig hier bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Und der beginnt leider mit dem so unglaublich sinnlosen Tod vieler Kinder und auch Erwachsener in Texas. Und es stellt sich einmal mehr die Frage, die wir hier gleich diskutieren, warum es immer wieder diese Nachrichten von Amokläufen geben muss und warum die amerikanische Politik das offenbar nicht anders hinkriegt. Es ist ein kleiner Ort in Texas, Uvalde, 16.000 Einwohner. Ein kleiner Ort, der seit den Morgenstunden hier auch in den Nachrichten ist und auch auf der ganzen Welt. Der Amoklauf eines 18-Jährigen ist der Grund. 19 Grundschülerinnen und Grundschüler hat er erschossen. Vorher seine eigene Großmutter lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat ihn letztendlich stoppen können, aber auch nur, indem sie den jungen Mann erschossen haben. Es ist eines der bestimmenden Themen dieses Tages. Elisabeth Nier ist bei mir, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Sie haben selbst auch längere Zeit in den USA gelebt. Wie schauen Sie auf diese Nachricht? Man muss ja leider dazu sagen, diese immer wiederkehrenden Nachrichten.
Ja, ich glaube, die Gründe dafür sind ein Mix. Also zum einen sicher eine besonders vehemente Waffenlobby. Die NRA, die National Rifle Association, ist einfach mächtig und einflussreich. Das ist vielfach dokumentiert. Aber auch wenn es die nicht gäbe in der Form, hätte man, glaube ich, eine andere Kultur, einen anderen Umgang mit Waffen und damit auch immer wieder Missbrauch. Also das würde ich schon sagen. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das sind nicht nur vielleicht die Jugendlichen, die jetzt häufiger psychisch gestört sind oder depressiv sind als früher, sondern ich glaube auch an eine amerikanische Kultur, Leute, die irgendwann früher mal sozialisiert worden sind mit Western und jetzt mit anderen waffenverharmlosenden oder verherrlichenden Filmen. Und ich glaube auch die Größe des Landes spielt eine große Rolle. Also wenn man irgendwo lebt in einem Flächenstaat, wo der nächste Nachbar 3 Autostunden entfernt ist, ist das schon was anderes, als wenn man in einer Großstadt in Berlin lebt und die Polizei irgendwie schnell rufen kann.
Aber es bleibt ja schon, vielleicht ist das eine europäische Brille, aber ich glaube auch nicht nur, ich spiele auch gleich nochmal das ein, was der US-Präsident gesagt hat, aber wenn man sich vorstellt, dieser 18-Jährige, der wohl nach dem, was man jetzt weiß, sich zum 18. Geburtstag selbst 2 Sturmgewehre geschenkt hat, dass das so ohne Probleme, ohne jede Prüfung möglich ist, bei aller kulturellen Prägung, in den Dingen, die Sie da erklärt haben, das bleibt doch unerklärbar.
Ja, da kommt dann auch immer persönliches Versagen dazu von denjenigen, die solche Waffen verkaufen. Aber es ist natürlich in den Vereinigten Staaten viel alltäglicher, dass in Familien auch jedes Familienmitglied Zugang zu Waffen hat. Wir hatten mal ein amerikanisches Au-pair, das gesagt hat, ja, sie hätte im Unterricht beantworten müssen, ob man denn freier in Deutschland oder Amerika sei. Und sie würde sich doch in Deutschland viel freier fühlen, obwohl ihr klar sei, Amerika sei das freie Land, denn da dürfte ja jeder eine Waffe haben. Also es gibt da schon tiefsitzende Mentalitätsunterschiede. Und ich glaube, wir sollten uns auch mit Hinblick auf die Attentate, die in Deutschland geschehen sind, auch nicht zu sehr drüber erheben. Ich habe Untersuchungen gelesen, wonach zum Beispiel auch durch den Ukraine-Krieg der Waffenbesitz in Deutschland zunimmt und es einfach leichter ist, sich Waffen in dieser chaotischen Situation zu beschaffen ist. Und das sollte man im Auge behalten und nicht nur auf die USA schauen, glaube ich.
Sie haben recht, wir hatten auch hier in Deutschland natürlich Amokläufe, Massaker dieser Art, sicherlich nicht in der Zahl, glücklicherweise in dieser Taktung. Aber was der Unterschied ist, danach haben sich schon Dinge geändert, Waffengesetze wurden verschärft. In den USA ist das ja ein Dauerthema. Und jetzt kommt Joe Biden, der sich gestern Abend noch oder vielmehr amerikanischer Zeit abends zu Wort gemeldet hat, nachdem er von seiner Asienreise zurückkam und gesagt hat, es mache ihn krank, das immer wieder sehen zu müssen.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Und der Appell von ihm dazu, we have to act, also wir müssen etwas tun, das sagt der mächtigste Mann der Welt und wirkt dabei einmal mehr so unglaublich machtlos.
Es gibt ja diese Formulierung, pick your battles wisely, also überlege dir genau, in welche Schlachten du dich begibst. Und das ist sicher auch für amerikanische Präsidenten immer so ein Balanceakt, wenn sie wissen, dass es für bestimmte Projekte keine Mehrheit gibt. Soll man dann dafür kämpfen oder hoffen, dass es gelingt, eine Mehrheit zu schaffen? Oder soll man davon ablassen, um nicht ständig ohnmächtig zu wirken? Denn das sind in der Tat ja schon mehrere seiner Vorgänger gescheitert. Ich glaube, in dem Fall ist eher eine zivilgesellschaftliche Initiative hilfreich, als dass der Präsident sich etwas vornimmt, was er schwer durchsetzen kann.
Ich meine, die Frage ist, was ist denn der mehrheitliche Wunsch in Amerika? Sie haben es ja auch gerade dargestellt durch die Anekdote, die Sie erzählen könnten von Ihrem Au-pair. Muss man das so konstatieren? Das ist offenbar der Preis, den die Amerikanerinnen und Amerikaner bereit sind zu zahlen für diese Idee von Freiheit, dass sie sagen, dann sterben leider Gottes, und leider Gottes sind jetzt sehr, sehr häufig Jugendliche und Kinder in Schulen, dann und wann Menschen, weil wir diese Idee der Freiheit nicht aufgeben wollen.
Naja, diese Güterabwägung trifft Politik und treffen Gesellschaften ja ständig. Also in den USA gibt es zum Beispiel auch ganz andere Gesetze zum Umgang mit NS-Symbolen, mit Hakenkreuzen und Ähnlichem. Das fällt da unter Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit, was bei uns verboten wäre. Das sind andere kulturelle Prägungen. Ich glaube, es gibt aber auch Situationen, wo es nicht nur nach Mehrheiten geht, also wo man sagen kann, selbst wenn die Mehrheit in die eine oder andere Richtung geht, hat Politik eine Verantwortung, auch gegen die Mehrheitsmeinung durchzusetzen oder darauf hinzuwirken, dass etwas, was man normativ als richtig erkannt hat, Mehrheitsmeinung wird. Und ob Joe Biden da alle Möglichkeiten ausgereizt hat, große Frage. Ich glaube, gerade dieses Thema Waffenbesitz ist ein schwieriges. Vielleicht sind es dann eher so stärkere Regeln für Schulen. Das ist dann Bundesstaatenebene. Vielleicht können sich Länder zusammenschließen, in Staaten in den USA, die einfach andere Kontrollen an Schulen oder an bestimmten Orten durchsetzen. Denn meistens haben diese Amokläufe dann ja an Schulen stattgefunden.
Naja, ich meine, es gab da, auch das haben wir erfahren, eine Schulpolizei, die möglicherweise nicht stark genug war, das sie zumindest leider nicht verhindern konnte. Aber es hat natürlich dann auch wieder eine Grundbewaffnungslogik, ne? Der man damit Vorschub leistet. Aber ein Gedanke, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, ob es möglicherweise ein Mehrheitswunsch ist. Sie haben die NRA angesprochen, diese Lobbyorganisation. Vielleicht ist es auch gar nicht so sehr Mehrheit, sondern ganz klassisch politischer Lobbyismus, ganz, ganz viel Geld. Und wir haben das ja immer wieder gesehen, auch in unterschiedlichen Dokumentationen, wie Wahlkreiskandidaten geradezu gekauft werden oder eben auch weggeschubst werden mit viel Geld dieser Lobbyorganisation.
Das ist absolut so. Das ist allerdings ein großes Rad, das man dann drehen will. In einigen Punkten haben die USA ja sogar strengere Lobbyregeln als wir. Also zum Beispiel bei der Frage, wie viel Zeit muss vergehen, bis ein Amtsträger dann in einen Lobbyberuf wechseln kann. Das wurde in Deutschland vor ein paar Jahren auf ein Jahr geändert. Also wenn zum Beispiel ein Staatssekretär ausscheidet, darf der ein Jahr lang nicht in der Branche arbeiten, für deren Regulierung er zuständig war. Das ist auch ans amerikanische Vorbild angelehnt. Aber der amerikanische Wahlkampf ist eben auch eine Materialschlacht, die derjenige gewinnt, der am meisten Geld hat. Mhm. Es haben junge Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, gezeigt, dass man auch mit Graswurzelbewegungen und Crowdfunding, also wenig kleinen Beträgen von vielen Personen, da Erfolg haben kann. Aber man muss ehrlich sein, das schaffen halt nur wenige. Und das zu ändern, also die Frage, wie wird der amerikanische Wahlkampf finanziert, wer setzt sich wann, unter welchen Bedingungen durch, das ist nicht mit so einer Gesetzesreform verändert. Das ist wirklich ein dickes Brett.
Mhm. Wissen Sie, was mich besonders ärgert? Vielleicht ist dieser Bogenschlag zu weit, aber ich empfinde das schon wirklich als Bigotterie, wenn ich auf die amerikanische Rechte schaue, die, und wir erleben das ja gerade in den USA wieder aktuell, die um jeden Fötus im Bauch kämpft, als entscheide sich hier Himmel und Hölle der Gesellschaften, aber beim Waffenrecht jede Einschränkung verteufelt und damit letztendlich ja in Kauf nimmt, dass, so wie jetzt in Texas, Kinder hingerichtet werden.
Ja, das ist sicher eine völlig andere Sichtweise und eine völlig andere Herangehensweise. Ich habe das als Berichterstatterin, ich habe ein paar Mal journalistisch in den USA gearbeitet, auch immer so die Vehemenz der amerikanischen Abtreibungsgegner sind so aus europäischer Perspektive die Art und Weise, wie da gekämpft wird, schwer nachvollziehbar. Denn auch in Deutschland ist es ja nicht so, dass Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch ohne weiteres möglich ist. Das ist ja oft ein Missverständnis, sondern hier gibt es ja auch strenge Regelungen, dass unter bestimmten Bedingungen straffrei. Es gibt klare Vorgaben zu Beratungspflichten und so weiter. Das halte ich für eine Gesetzgebung, die im Großen und Ganzen sorgfältig austarierter gesellschaftlicher Kompromiss ist und beiden Seiten im Großen und Ganzen gerecht wird.
Delegationen aus Finnland und Schweden, also aus den beiden Ländern, die gerne in die NATO wollen, und zwar so schnell wie möglich, sind heute in Ankara beim NATO-Mitglied Türkei, die das nämlich bisher verhindert, weil sie beiden Ländern vorwirft, Gruppen zu unterstützen, die aus Erdogans Perspektive Terror unterstützen. Da geht es um die Gülen-Bewegung, die eine Rolle gespielt haben soll im Putschversuch 2016. Aber vor allem geht es um kurdische Gruppen, wie unser Korrespondent Uwe Lüb berichtet.
Nach Angaben von Außenminister Çavuşoğlu wird die Türkei klare Forderungen vorlegen. Dazu gehören eine Neubewertung der Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens, vor allem durch Schweden. Für die Türkei handelt es sich bei der YPG um einen Ableger der PKK, die international als Terrororganisation eingestuft wird. Außerdem sollen Waffenembargos gegen die Türkei fallen. Außenminister Çavuşoğlu sagte, die Türkei erwarte konkrete Schritte. Nur mit Wünschen komme man nicht weiter. Am Ende soll es ein schriftliches Abkommen geben. Er sprach auch von einem möglichen Treffen unter Beteiligung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, die türkischen Sicherheitsinteressen zu beachten. Kein anderes NATO-Land habe so sehr unter Terror gelitten wie die Türkei.
Die Interessen der Türkei berücksichtigen, sagt der NATO-Generalsekretär. Elisabeth Nier, ist das der Preis für die NATO-Mitgliedschaft, auch wenn man vielleicht diese Interessen so nicht teilt?
Das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Ich glaube, der NATO insgesamt tut es gut, die Regeln zu überdenken. Das war ja lange gar kein Bedarf dafür und auch so eine doch ausgeprägte Sinnkrise der NATO. Was für eine Art von Bündnis, was für eine Art von Verteidigung. Da hat sich ja jetzt einfach durch den Ukraine-Krieg doch nochmal eine ganz andere Selbstdefinition so ergeben. Auch die Amerikaner haben wieder eine ganz andere Ownership, wie man so neudeutsch sagt. Also, dass diese Fragen diskutiert werden, ist, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr positiv.
Man könnte, wenn ich kurz einhaken darf, sagen, die NATO ist zurückgeworfen auf die Ursprungsbeschreibung, wofür sie grundsätzlich nötig war. To keep the Russians out, the Americans in. Okay, der dritte Punkt, Germans down, ist nicht mehr so wichtig. Da hat man heute, glaube ich, eher das Ziel, die Deutschen ein bisschen mehr reinzuziehen in diese ganze Verantwortungsaufgabe. Aber im Prinzip NATO zurück in der Logik des Kalten Krieges.
Das muss nicht das Schlechteste sein, denn so diese Verlagerung, diese Fragen, soll die NATO sich dann auch mehr mit China beschäftigen, also der Bedrohung, die auch selbst in der aktuellen Situation so von der amerikanischen Sicherheitscommunity als die eigentlich größere empfunden wird. Das haben wir ja gerade erst wieder Außenpolitik-Insider geschildert, dass es eigentlich im Moment so ein Ringen in Washington gibt, die Aufmerksamkeit auf der Ukraine zu halten und nicht auf den Pazifik zu schauen. Also da irgendwie dagegen zu wirken, als ob die NATO wirklich dann das richtige Bündnis wäre, um amerikanische Interessen in Asien zu schützen, ist dann wäre wirklich die Frage gewesen. Also möglicherweise ist das eine positive Entwicklung aus deutscher Sicht und es legitim, da einfach auch deutsche Interessen zu formulieren. Ich glaube, bei der Frage Türkei-Schweden und Türkei-Finnland hat Ihr Korrespondent im zweiten Teil seiner Argumentation einen sehr relevanten Gedanken gebracht. Er hat nämlich, als er vom Embargo gesprochen hat. Und da muss ich sagen, also ich finde, die NATO und auch Schweden dürfen sich einerseits politisch nicht erpressbar machen in dieser Situation. Das kann nicht sein, dass die Türkei die politischen Regeln bestimmt, aber zu sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass da ein Militärembargo besteht gegen ein Partnerland in einem Verteidigungsbündnis, das finde ich total richtig. Das ist doch absurd. Man will sich irgendwie militärisch unterstützen. Das heißt, da werden Waffen hin und her geschickt und so weiter. Das kann einfach gar nicht funktionieren. Mhm. Und möglicherweise ist das so eine Kompromisslinie, die sich dann abzeichnet, dass man der Türkei in einem Punkt nachgibt, aber in einem anderen halt nicht. Das fände ich richtig, denn sonst schafft man einen Präzedenzfall. Und was ist dann die nächste Forderung, die gestellt wird?
Ja, es gibt keine kostenlose Mitgliedschaft in einem Club. Man muss immer gucken, wie geht man mit den anderen Clubmitgliedern um. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch die Frage stellen, was für einen Charakter soll ein solcher Club eigentlich haben? Ne?
Ja,
also
und was ich
ist die NATO auch eine Wertegemeinschaft, wo es dann, und ich glaube, das ist ja der schwedische und finnische Ansatz, weswegen es da diese Zurückhaltung gab, wo man gesagt hat, die Türkei ist eigentlich nicht auf dem Standard, den wir uns wünschen für echte Partnerländer, beispielsweise, wenn wir Waffen verkaufen.
Ich würde in einem Punkt widersprechen, und zwar diesem Gedanken, Finnland und Schweden müssen sich ganz doll anstrengen, um da reinzukommen. So wird das ja im Moment erzählt und Preis zahlen und so. Also Finnland und Schweden sind durchaus auch in der Lage, sich selber zu verteidigen. Und Finnland bringt sehr viel mit, auch an Streitkräften, und ist eine Verstärkung und wird die Sicherheitsinteressen der bisherigen NATO-Mitgliedsländer im Baltikum ganz stark stützen. Und insofern ist es ein Gewinn. Also ich würde nicht sagen, ihr müsst halt einen Preis zahlen, wenn ihr mit rein wollt, so nicht.
Man muss den politischen Preis zahlen, dass man nicht mehr komplett souverän ist, in jedem Politikbereich alleine zu entscheiden, diesen Preis.
So rum, das stimmt, ja. Aber das wird manchmal eben so dargestellt, als würden wir in erster Linie Schweden und Finnland einen Gefallen tun. Und ich glaube, in mehrfacher Hinsicht wird die NATO eher dadurch gestärkt.
Aber ist denn die NATO auch ein Wertebündnis? Oder reicht es, dass man einen gemeinsamen Feind hat? Ich glaube, und da bin ich jetzt wieder bei der Logik des Kalten Krieges. Das reichte bei der NATO früher weitgehend. Man hat natürlich schon darauf geachtet, auch in der Frage damals Spanien oder dergleichen, als es noch eine Diktatur war. Aber tendenziell anders als die Europäische Union ging es bei der NATO immer um die militärische Kapazität gegen den Gegner und nicht unbedingt um innere Verfasstheit der Mitgliedstaaten.
Naja, wenn man 100% seiner Werte durchsetzen will, dann ist man irgendwann ziemlich einsam. Deswegen ist das immer ein Mix. Das sehen wir ja auch bei der EU in den Auseinandersetzungen mit Ungarn und Polen zum Beispiel, die nicht alle rechtsstaatlichen Vorstellungen teilen und zum Teil den Wertekompass der EU zugrunde liegt, das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit teilweise mit Füßen treten, wo aber trotzdem es gute Gründe gibt, sie jetzt nicht irgendwie auszuschließen, sondern zu sanktionieren. Und ich glaube, so wird das auch mit der Türkei und der NATO laufen. Also es ist schon auch ein Wertebündnis, aber wie weit man dabei geht und welche Konsequenzen das dann gegenüber starken einzelnen Mitgliedern hat, das wird von Fall zu Fall entschieden und immer wieder neu ausverhandelt, glaube ich.
Was mich ja wundert, aber wahrscheinlich passiert auch viel hinter den Kulissen, dass das gerade so der Job der Finnen und der Schweden alleine ist. Ich hätte ja gedacht, dass da vielleicht mal ein Anruf aus Washington, Ankara kommt und so nach dem Motto, ich verkürze mal, shut the fuck up, macht mal kein Problem jetzt mehr.
Sie meinen von Washington an die Türkei?
Ja, so von wegen, hey, wir haben jetzt wirklich echt größere Probleme, bitte nicht hier so einen Ärger machen an dieser Stelle.
Vielleicht lässt sich Erdogan davon einfach nicht beeindrucken und man weiß das. Also Biden zu dem Thema, das wir vorhin hatten, noch eine Schlacht, die man nicht gewinnen kann. Also wieder so das Motto, pick your battles wisely und gib Ratschläge nur an die Leute, wo du eine Chance hast, dass die erhöht werden.
Sie liegt schon ein bisschen zurück, die Bundestagswahl. Aber es war bis jetzt eine Frage ungeklärt. Ging eigentlich alles mit rechten Dingen zu bei dieser Wahl? Ich fange mal mit der guten Nachricht an. In 15 Bundesländern muss man sich keine Sorgen machen, aber in Berlin, in der Hauptstadt selbst, da fällt das Urteil des Bundeswahlleiters jetzt nach intensiver Prüfung vernichtend aus.
Hier scheint mir ein komplettes, systematisches Versagen der Wahlorganisation zu sein. Und die Vielzahl der Fehler, die Sie hier genannt haben, sind groß.
Georg Thiel hat das gesagt, der Bundeswahlleiter, und er setzt noch einen hinterher.
Wir haben keinen ordnungsgemäßen Ablauf, keine Dokumentation. Wir können es in wesentlichen Dingen nicht überprüfen. Das ist doch alles das, was wir aus anderen Bereichen in der Welt sehen. So sollten Wahlen nicht ablaufen.
Ich glaube, früher hätte man Bananenrepublik gesagt. Der Bundeswahlleiter war das, Elisabeth Nia, langjährige Hauptstadtjournalistin, unter anderem für die Zeit, für die Wirtschaftswoche, jetzt bei der Hertie-Stiftung und eben auch Bürgerin dieser Stadt. Waren Sie dann auch Opfer dieser Chaoswahl im September?
Ja, bei mir ging's. Ich wohne im Prenzlauer Berg und wir hatten tatsächlich morgens um 10 schon eine sehr, sehr lange Schlange. Da waren aber noch Wahlzettel da, aber das war nicht gut organisiert. Später war es dann ja so, dass da wirklich überall die Wahlzettel fehlten und wegen des Marathons Verfahrens in der Stadt, der am gleichen Tag stattfand, dann auch nicht schnell genug von A nach B gebracht werden konnten. Und da fragt man sich tatsächlich, musste das so sein? Kann so ein Marathon dann nicht an einem Samstag statt, an einem Sonntag stattfinden? Solche Fragen liegen eigentlich auf der Hand. Und ich habe gedacht, also wenn irgendjemand noch so die Vorstellung hätte, dass irgendwie Berlin ein Hort von preußischer Tradition in puncto Ordnung und Organisiertheit ist, dann haben wir jetzt mal wieder nochmal dazu beigetragen, diesen Ruf zu vernichten.
Ich glaube, diese Vorstellung hatte nach jahrelanger Berichterstattung aus dieser Hauptstadt mittlerweile keiner mehr. Aber gut, dass Sie es nochmal sagen, falls es irgendjemand noch denken sollte, der auch vielleicht.
Ich war mal in so einem deutsch-chinesischen Journalistenprogramm, die waren große Deutschland-Fans und haben doch so ganz romantische Vorstellungen, wie das hier zugeht. Und ich habe immer gedacht, mal gucken, was passiert, wenn sie kommen. Vielleicht fahren sie erstmal woanders hin in Deutschland.
Also ich hatte an dem Wahltag irgendwann fast die Alternative, entweder ich gehe wählen, schaffe das noch stundenlang in der Warteschlange oder ich mache die Wahlsendung hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe es dann knapp noch beides geschafft, glücklicherweise. Aber schon damals war ich, wie viele Berlinerinnen und Berliner, wirklich erschrocken darüber, dass man etwas, was ja ein Standard ist in der Demokratie, dass man das so schlecht organisiert, dass jetzt der Bundeswahlleiter im Prinzip sagt, diese Wahl kann doch so nicht gültig sein.
Also es gibt viele Ecken und Enden, wo man sagen muss, die Tatsache, dass die Demokratie in anderen Teilen der Welt gerade so hart verteidigt und erkämpft wird und wenn man sieht, welchen Preis die Ukrainer bereit sind zu zahlen dafür, dass sie in der Demokratie leben, sollte doch vielleicht bei uns gelegentlich dazu führen, das stärker zu schätzen, was wir haben. Ich habe das auch gedacht bei der niedrigen Wahlbeteiligung um die 50% in Nordrhein-Westfalen vor kurzem. Schönes Wetter und so, alles verständlich. Aber warum macht man sich die Mühe nicht und drückt damit auch aus, wie kostbar das ist, was wir haben? Und das gilt für die Organisation von solchen Dingen auch. Gilt aber auch für Reformen im Bundestag. Also warum ist die Wahlrechtsreform nicht gelungen? Warum müssen wir über 700 Abgeordnete haben? Alle wissen, dass das kein guter Zustand ist. Und andere Dinge mehr. Warum hatten wir bis vor kurzem nicht mal WLAN im Bundestag und solche Dinge. Also wir sollten uns ein bisschen mehr Mühe geben mit unseren demokratischen Traditionen und Institutionen und unbedingt.
Die Frage ist jetzt in der Tat, muss da teilweise neu gewählt werden in Berlin? Die Vermutung gibt es jetzt mit Blick auf 6 Wahlkreise. Thomas Heilmann, CDU-Abgeordneter, hat sich dazu auch im Interview geäußert und zwar wie folgt.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie knapp die Ergebnisse in den Wahlbezirken sind. Das ist in der Erststimme in Reinickendorf wohl der Fall. Bei den Zweitstimmen ist es am dramatischsten in Pankow, in Friedrichshain-Kreuzberg und in Charlottenburg. Da haben wir Dutzende von Wahllokalen, die zwischendurch zugemacht haben, wo Stimmzettel gefehlt haben und so weiter. Es beruht auf der politischen Fehlentscheidung, gleichzeitig den Marathon mit so vielen Wahlen stattfinden zu lassen.
Der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, der erwähnte, auch von Ihnen erwähnte Marathon. Wie schätzen Sie das ein? Müsste man jetzt diese Wahl an Stellen nachholen? Und ich würde es vielleicht sogar ergänzen, fast unabhängig davon, ob es nochmal eine Veränderung des Ergebnisses ganz konkret geben würde oder nicht. Einfach auch, um deutlich zu machen, jede Stimme zählt in der Demokratie. Das ist nicht einfach nur so Pi mal Daumen, haut schon irgendwie hin.
Ja, mich wundert, dass das nicht klar juristisch geregelt ist. Das gibt es ja sonst in Vereinen und in anderen Satzungen. Wenn irgendwas nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat, dann muss es wiederholt werden. Und wie definiert man ordnungsgemäß? Bestimmte Zahl von Personen muss im Raum sein, muss vorher schriftlich nominiert sein, stimmberechtigt und so. Ich glaube, dass das hier in diesem Fall nötig sein wird, weil vielleicht nicht jeder immer sofort den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme parat hat. Wenn es Fehler bei den Erststimmen in Reinickendorf gibt, heißt das, da sitzt möglicherweise dann jetzt jemand im Parlament, der über diese Erststimmen, wo ja die Direktkandidaten gewählt wird, der sonst nicht reingekommen wäre. Das ist ein Zustand, den kann man nicht irgendwie, glaube ich, akzeptieren und sagen, da kann jetzt jemand abstimmen über Gesetze, weil die Berliner Verwaltung geschlampt hat. Wenn man damit einmal anfängt, kann man aber auch nicht nur in Reinickendorf danach wählen lassen und sagen, bei den anderen ist egal, weil die Mehrheit im Bundestag ist ja klar und die Ampel hat eine Mehrheit und das hat politisch keine Konsequenzen. Also nach meinem Geschmack müsste man das dann an denen von Herrn Heilmann, der ja Berliner ist und deswegen das wahrscheinlich auch mit besonderem Interesse beobachtet, tatsächlich machen.
Ich meine, die Kollegen vom Spiegel fragen heute Morgen schon im Newsletter, kann Armin Laschet jetzt doch noch Kanzler werden? Also das können wir, glaube ich, an dieser Stelle sagen, nein, das wird nicht passieren. Wer weiß, ob er das überhaupt jetzt noch wollte. Das ist aber nochmal eine andere Frage. Aber ich habe noch eine Frage zu diesem Thema, weil es uns ja immer wieder begegnet. Diese Dysfunktionalität der Hauptstadt, dieser preußischen Hauptstadt, Sie haben ja diesen Bezug hergestellt. Haben Sie irgendeine Erklärung? Sie waren ja auch viele Jahre Wirtschaftsjournalistin, also kennen auch so ein bisschen diese Logik von Verwaltung und wie sowas funktioniert. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, warum, egal eigentlich auch wer hier regiert, diese Stadt nicht funktioniert?
Also ich glaube, ein Teil ist eben die Art und Weise, wie die Verwaltung zu wenig saniert, reformiert wurde. Da wurde viel gespart, was dazu Folge hat, dass wichtige Stellen unbesetzt sind. Wir hatten ja in Berlin dieses Sonderproblem von ineffizienten Doppel- und Dreifachstrukturen. Bestimmte Sachen, die man nicht doppelt braucht, gibt es, dafür bestimmte andere Sachen nicht. Also wenn man das dann alles zusammenzählt, ist der Personenschlüssel gar nicht so viel schlechter als was ich in Stuttgart oder Bremen. Aber man hat eben nicht die richtigen Leute am richtigen Ort und dieses Problem wird ja eher noch größer werden. Also also auch bei Themen wie Digitalisierung, Bürgerfreundlichkeit und so weiter ist Berlin nicht gerade führend und ich glaube, das ist einfach lange nicht priorisiert worden und da schleppen wir auch immer noch so die Spätfolgen von Deutscher Einheit.
Ich glaube, es hat sich aber noch was dazu eingeschlichen in Berlin und das führt auch nochmal zu der Frage der Verantwortlichkeiten. Es gibt so ein Schulterzucken auch in der Berliner Politik. Also auch nach diesem Wahldesaster wurde das im Prinzip hingenommen wie ein Wetterereignis. Ja, es hat halt geregnet. Ja, also das ist, glaube ich, das, was viele Menschen hier auch so auf die Palme treibt. Das wäre doch eigentlich ein Grund, also anständige Regierungen wären da komplett zurückgetreten in anderen Ländern. Ich würde jetzt einfach erstmal nur an den zuständigen Innensenator denken, der ist jetzt mittlerweile Bausenator.
Ja, also ich bin immer nicht so ein Fan von Rücktrittsforderungen, aber weil das ist dann auch so eine einmalige punktuelle Geschichte und ob der Nachfolger dann immer besser ist und so. Aber mag sein, dass es vielleicht aber auch
diese,
so ein bisschen...
Diese alte Idee der politischen Verantwortung, dass jemand sagt, ich war es nicht persönlich, aber ich halte den Kopf dafür hin, das darf so nicht sein in einer Demokratie.
Ja, kann sein, aber ist halt wirklich einfach so ein Ventil zum Luftablassen. Also es macht ja niemand irgendwie bessere Politik, weil das dann dieses Schwert da im Hintergrund droht, dass wenn er jetzt, also ich glaube eher, die Politik krankt eher an der Angst vor Fehlern und wir haben viel Vermeidungsverhalten, weil man bloß nichts falsch machen kann. Und wenn dann Politiker noch stärker fürchten, dass sie bei irgendwie und bei jeder Gelegenheit dann das Amt los sind, haben wir weniger Leute, die in die Politik gehen, haben wir weniger Leute, die Fehler zugeben. Deswegen ambivalent. Aber ich glaube, man müsste eigentlich auch in Berlin die Entscheidungsstrukturen ändern. Also wofür sind die Bezirke zuständig? Wofür ist sozusagen die Landesebene zuständig? Da gibt es viel, glaube ich, so Verantwortlichkeiten hin und her schieben auf einer Weise, wo dann auch nicht transparent ist, wer wirklich versagt hat. Aber auch das ist eine größere Geschichte, die man aber oft hört. Also warum funktioniert in Hamburg zum Beispiel vieles so viel besser als in Berlin? Stadt mit nicht so unterschiedlichen Größen und ähnlichen Themen, so, ne? Also Anteil Uni und Sozialstruktur. Hamburg ist ja viel reicher, aber hat auch zum Teil gravierende soziale Probleme, die Berlin auch hat. Und das wird von Fachleuten, so Verwaltungsexperten, eben oft mit der anderen politischen Struktur erklärt.
Sie sind Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, dort zuständig für die Projekte, die die Demokratie stärken und fördern sollen. Sie haben da auch viel mit jungen Leuten zu tun vor allem und Sie haben eine Beobachtung gemacht und ich musste echt aufhorchen, als Sie das in einem Stichwort zusammengefasst haben. Sie erleben so eine No-Future-Stimmung. Wo, bei wem?
Ja, das wirkt ja erstmal ein bisschen komisch, weil wir so viel über Fridays for Future hören und diese sehr politischen Jugendlichen und mit solchen arbeiten wir auch ganz viel zusammen. Aber gleichzeitig zeigen ja Untersuchungen, die Vodafone-Stiftung hat gerade eine hervorgebracht, der Jugendforscher Klaus Hohlmann hat es gezeigt, dass es in keinem Land so das Wissen über Politik, zum Beispiel über den Klimawandel, so weit auseinanderklafft mit dem Gefühl von neumodisch Selbstwirksamkeit, also diesem Gefühl, was verändern zu können wirklich. Und das ist ein Thema, dem man sich widmen muss, glaube ich. Also wie kann man das ändern, wenn es anscheinend nicht so die klassische politische Bildung ist, wenn es nicht an den Schulbüchern oder am Unterricht liegt oder die nicht die falschen Medien konsumiert werden, sondern dieses Gefühl von Machtlosigkeit verhindert werden muss. Also was sind intelligente Beteiligungsformate, was sind Erfolgserlebnisse, was sind Rollenmodelle, wo man zeigen kann, hey, da ist ein junger Mensch und der hat was bewirkt und nicht nur protestiert, was ja auch Wirkung hat, aber vielleicht nicht so, wie die sich das vorstellen. Und man muss sich aber auch ganz traurig fragen, also ist da auch einfach eine Wahrheit dabei? Also wir haben einfach einen so kleinen Anteil junger Menschen, meine Generation, die Babyboomer konnten die Ergebnisse, die ihnen wichtig waren, noch herbeiwählen. Die Jungen sind halt darauf angewiesen, dass stellvertretend für sie andere die Zukunftsthemen wichtig finden, weil sie so wenige sind.
Aber wir haben doch einen Bundestag, der so jung ist wie lange nicht. Ne? Wir haben eine ganze Reihe, gerade die SPD-Fraktion, aber auch nicht nur die, wirklich im Prinzip so eine neue Welle der Youngster. Viele unter 30, 35, die da reingekommen sind. Wirkt das nicht?
Das stimmt, aber solange die Wähler so alt sind, also wir haben das ja jetzt gerade gesehen bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl, als die FDP schlecht abgeschnitten ist. Es gab ja viele Deutungen, ist auch eine interessante Debatte, finde ich. Aber ein Thema ist, glaube ich, ganz klar, die wurden halt von den Jungen gewählt, war ja auch nach der Bundestagswahl deutlich, und das sind einfach nicht genug, und von den Älteren explizit nicht gewählt. Meine Vermutung, das hat viel mit Corona zu tun, diesem Liberalisierungskurs gegen Maskenpflicht und so weiter, der gerade bei älteren Menschen eher als Bedrohung angesehen wird. Und man muss sich schon fragen, was macht das eine Gesellschaft, wenn diejenigen, die qua Alter für Zukunft stehen, für Erneuerung, für Reform, für Sachen mal ausprobieren, für Sachen anders denken, zu wenige sind? Wie ist da der Zusammenhang von Demografie und Demokratie? Und was müssen eigentlich die Älteren tun, um aus Interessen, also aus persönlicher Betroffenheit heraus, also davon Abstand zu nehmen, dass man nach dem eigenen Interesse wählt?
Mhm. Nur mal so auf die Schnelle, wahrscheinlich gibt es da nicht die ganz schnellen Antworten, aber was kann man denn da tun? Es gibt ja ein Instrument, das steht im Koalitionsvertrag, Wahlalter senken.
Ja, das sind bloß halt auch so wenige, die davon betroffen sind. Also wenn wir dann das Wahlalter von 18 auf 16 senken, sind das, glaube ich, 1,4% der Wählerschaft, die sich dann verändert. Deswegen nimmt die CDU, die in der Sache dagegen ist und besonders viele über 80-Jährige unter den Wählern hat, das auch relativ locker. Die sind dagegen, aber sie wissen, es wird kaum was am Wahlergebnis verändern. Also da ist auch die Gefahr, so sehen es auch die Jugendverbände, dass das so ein Alibi-Ereignis wird. Finden die dann vielleicht in der Sache nicht verkehrt, ändert aber dann doch an den substanziellen Fragen wenig und darf kein Ersatz für Klimapolitik sein.
Mhm. Aber höre ich dann richtig raus, es kommt eigentlich auf die substanziellen Entscheidungen, also auf Content, also das, was politisch entschieden wird und nicht unbedingt die Frage, wie und von wem, an welcher Stelle.
Die Rentenpolitik ist eindeutig nicht von den Interessen der Jüngeren gezeichnet und geprägt, und das hätte man sich auch anders vorstellen können.
Ich habe das Thema angekündigt, dass immerhin über 20 Millionen, ich glaube 23 Millionen Menschen auch direkter betrifft als vielleicht alle, nämlich die Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland. Heute beginnt der Katholikentag in Stuttgart. Wir sind schon wieder in Baden-Württemberg. Und Frau Nier, Sie haben auch hier an dieser Stelle einen interessanten Gedanken uns mitgegeben. Wer Politik verstehen will, kommt an der Kirche nicht vorbei.
Naja, das ist so ein bisschen geronnene Berufserfahrung als Journalistin, dass ich das immer wieder festgestellt habe, wie stark Politiker, auch gerade Spitzenpolitiker, Kabinettsmitglieder, wenn sie dann wirklich ins Erzählen kommen, was sie bewegt oder was sie geprägt hat, dass da religiöse Sachen eine ganz große Rolle spielen. Und weiß nicht, so Leute, von denen man das auch gar nicht unbedingt weiß, Manuela Schwesig zum Beispiel, die hat sich noch als Erwachsene taufen lassen, was ja für eine hohe Motivation trifft, und erzählte dann auch mal, dass sie zu bestimmten Leuten von der CDU einen besonders engen Draht hat, weil die weiß, dass sie auch sehr fromm sind. Bei Angela Merkel hat es sicher eine große Rolle gespielt. Leute wie Thomas de Maizière oder so sind sehr engagiert. Und insofern glaube ich gar nicht, dass die Amtskirche dann da irgendwelche Dinge sagt oder erlässt oder so, sondern dass wirklich so die biografischen und prägenden Momente, die Frage, warum man sich überhaupt für die Allgemeinheit einsetzt, warum man für Gerechtigkeit eintritt oder so, dass das unheimlich oft in den Biografien damit zu tun hat. Die musste an den Kirchentag denken, weil eben Andrea Nahles da auftritt, von der man ja lange nichts gehört hat. Und für Stimmt. die hat es auch immer eine große Rolle gespielt.
Mhm. Ist nur eine Vermutung, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Moment gerade Katholiken das vielleicht nicht ganz laut nach vorne stellen, dass sie eine enge Verbindung haben zur Kirche, zum Glauben, weil ja einiges im Argen liegt.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, wenn dahinter die Frage steckt, kostet das Sympathien, würde ich sagen, nein. Ich glaube, selbst die Leute, die nicht fromm sind, finden das sympathisch, wenn Politiker gläubig sind. Deswegen, glaube ich, wird auch bei dem einen oder anderen, der so an der Grenze ist zwischen gläubig oder nicht, auch im Zweifel dann doch mit Amtseid vereidigt, also als die Leute Minister geworden sind, also als neue, die Ampel da ihre Minister vereidigt hat. Mhm. Da habe ich so ein bisschen drauf geachtet und ja, haben mich doch einige überrascht, und die Neigung, sich dann zu bekennen, zum Glauben, ist dann doch immer erstaunlich groß.
Wer hat Sie überrascht?
Zum Beispiel Karl Lauterbach, der sehr christlich aufgewachsen ist. Aber ich hätte jetzt gar nicht sagen können, obwohl ich den als Journalistin auch oft beobachtet habe, ob der sich in so einer Situation als im klassischen Sinne gläubig bezeichnen würde, ist, glaube ich, so ein Grenzfall. Und ob er das dann auch in so einer Situation öffentlich bekennt. Und ja, hat er gemacht, war interessant.
Elisabeth Nier, war interessant, was Sie uns hier erzählt haben in dieser Radiostunde, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich danke. Ist immer schön bei Ihnen.